4:0 gegen Luxemburg, 1:0 gegen Nordirland. Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr Soll erfüllt. Und nachdem wir nach den letzten vergeigten Spielen wussten, dass wir nicht mal bei der WM dabei sind, können wir uns jetzt wieder sicher sein, wir werden auf jeden Fall Weltmeister. Yeah! Hey. Hallo und herzlich willkommen zum differenziertesten Podcast in eurer Playlist. Hier ist der Stadionsprecher, der Podcast über Kommunikation im Fußball. Und das freundliche Hallo gilt natürlich auch für ihn. Seine Freunde nennen ihn Mr. Difference, weil er den Unterschied macht. Hallo, Jens Secker.
Hi, Nils. Ja, ist ja schön. Guck mal, ich habe dir ja vor ein paar Wochen schon zur deutschen Meisterschaft für den FC Bayern quasi gratuliert, weil die Bayern sind ja unangefochten da oben und werden ja von keiner Mannschaft eingeholt. Niemals, ever.
Ja, genau, da reden wir gleich noch drüber.
Genau, und jetzt auch, also dann herzlichen Glückwunsch zum Weltmeistertitel.
Ich bin total guter Dinge, Jens, muss ich sagen, jetzt nach diesen zwei absolut überzeugenden Spielen. Komm, okay, bevor wir uns jetzt hier direkt verlieren, lass uns einfach auch mal sportlich beginnen. Wir haben natürlich auch ein paar spannende Kommunikationsthemen rund um die Nationalmannschaft, der wir uns heute insbesondere widmen werden. Aber wir beginnen mal mit den Spielen. Julian Nagelsmann hat nach Nordirland gesagt, dass er kein superschönes Spiel gesehen hat. Nick Woltemade sprach von einem ekligen Spiel. Fassen wir vielleicht mal die beiden Spiele zusammen, Jens. Wie haben dir denn die Auftritte der DFB 11 gefallen?
Also Luxemburg war ja die ersten 15, 20 Minuten ganz spannend anzuschauen, was sie so vorhaben, vor allen Dingen auch, wie sie so rangehen, weil das war ja schon was, was Julian Nagelsmann nach der letzten Maßnahme so gesagt hat. Es haben die Basics gefehlt, so dieses, wir wollen hier unbedingt gewinnen. Das hätte ihm ein bisschen gefehlt. Das war schon da und naja gut, nach dem frühen Freistoßtor und der roten Karte verbunden mit dem Elfmeter war das Spiel dann schon relativ durch. Ich meine, es ist sowieso die Frage, was kannst du aus dem Spiel gegen Luxemburg generell rausziehen und dann noch mit so einem Spielverlauf. Hm. Nordirland, muss ich ehrlich sein, ich habe es nur gehört. Hm. Also wir haben kein RTL. Und ich habe mir die Radioübertragung angehört.
Cool.
Was auch mal wieder spannend war, 90 Minuten Radio zuzuhören. Mhm. Und es klang zumindest genauso, wie es hier auch die Protagonisten schon gesagt haben. Es klang irgendwie ziemlich eklig. Mhm. Also als wäre es halt nicht so locker und entspannt gelaufen, sondern als hätten sie da richtig kämpfen müssen.
Wie hat denn der Radiomoderator das Tor von Nick Woltemade geschildert?
Oh, ich glaube, er wird am Arm getroffen.
Ja, okay. War natürlich ein ziemlich krüppeliges Tor, wenn man ehrlich ist, aber das nehmen wir natürlich auch im Zweifel in so einem Spiel und ich denke auch, den Einsatz kann man der Nationalmannschaft auf jeden Fall nicht absprechen. Das hast du schon in beiden Spielen gesehen, dass sie sich da reingeworfen haben und auch was wieder gut machen wollten. Und sie wussten natürlich auch um die Bedeutung, denn wenn du da nicht beide Spiele gewinnst, dann sieht es in der Tabelle für die Qualifikation natürlich gleich ein bisschen anders aus. Absolut. Also das war schon auch wichtig, muss man sagen. Und dennoch finde ich, gerade Luxemburg, mit 75 Minuten Überzahl, ich habe dann so gedacht, da müsstest du schon ein paar mehr Tore schießen. Ne? Die Chancen waren ja durchaus auch da. Also da kommt mir 4:0 ehrlich gesagt ein bisschen niedrig vor. Also man hat schon auch in beiden Spielen gesehen, dass da noch Luft nach oben ist.
Absolut. Und dennoch, ich glaube auch, wenn das dann mal 4:0 steht und so kurz nach der Halbzeit dann ja auch die zwei Tore dann noch gefallen sind. Du weißt ganz genau, du hast jetzt Nordirland vor der Brust und dann geht auch für die meisten die ganz normale Saison und ja auch Champions League und so weiter wieder los, dass du dann vielleicht sagst, okay, die letzten 30 Minuten lassen wir das mal ein bisschen ausklingen. Hm. Das kann ich schon nachvollziehen, das ist wahrscheinlich auch menschlich. Und trotzdem natürlich am Ende mit dem Spielverlauf ist ein 4:0 jetzt nicht das ganz starke Signal, da gebe ich dir schon recht. Ja, also da weißt du, wenn du das Ding jetzt irgendwie 6, 7, 8:0 gewonnen hättest, dann wäre auch der Tenor gewesen. So. Ja, also alles gut, alles richtig, alles gut gelaufen.
Und ich hatte auch bei dem Interview mit Nagelsmann nach dem Spiel das Gefühl, so restlos happy war er nicht. Also er kam schon an und war jetzt nicht so wahnsinnig gelöst. Also ich glaube, ihm ging das schon ähnlich, dass er einordnete als, ja, Pflichtsieg, wir sind so hochgesprungen, wie wir mussten, mehr oder weniger, aber wir haben es jetzt auch nicht wahnsinnig übertrieben mit tollen Leistungen.
Ja, das stimmt. Also hat er recht und du hast das und du hast auch recht. Also das ist alles richtig. Ja, und dennoch, ja, man muss halt da auch sagen, nach dem, was so auf dem Spiel stand, nach den beiden ja eher misslungenen Spielen gegen die Slowakei, wo sie 2-0 verloren haben, und dem auch eher schwachen Spiel gegen Nordirland, das sie Gott sei Dank dann ja noch gewonnen haben. Ja, man merkt schon, da ist ordentlich Druck auf dem Kessel im Moment in der deutschen Nationalmannschaft. Das merkt man irgendwie so rundherum, das merkt man aber auch auf dem Platz. Also im Moment knirscht und knarzt es an allen Ecken und Enden, finde ich, bei der DFB 11. Und nur diesen einen Satz noch, Nils. Man hatte ja so das Gefühl, unter Julian Nagelsmann ist man schon ein Stück weiter. Weißt du, so erinnere dich mal an die Europameisterschaft und auch die Wochen und Monate danach, wo sie ja sehr, sehr gute Leistungen gezeigt haben. Und irgendwie war es ja so eine Art Überraschung, dass wir jetzt plötzlich durch die verlorenen Final Four und auch durch die vergangene Maßnahme, dass wir jetzt wieder an dieser Stelle stehen. Wir dachten, wir wären schon einen Schritt weiter.
Ja.
Oder zumindest ich dachte, wir wären schon einen Schritt weiter.
Ja, wir haben es gehofft irgendwie und es hat auch so gewirkt, das stimmt. Und trotzdem war man, glaube ich, alles in allem jetzt schon auch zufrieden nach diesen zwei Spielen. Also Kimmich hat beispielsweise gesagt, wir haben unsere Ausgangsposition komplett geändert und jetzt alles in der eigenen Hand. Das ist das, was wir wollten und darum geht's natürlich am Ende auch. Und jetzt haben wir in der Gruppe A folgende Tabellenkonstellation: Deutschland und die Slowakei ganz oben mit jeweils 9 Punkten, Nordirland folgt mit 6 Punkten, Luxemburg 0 Punkte. Und wir haben ja noch 2 Spiele ausstehend. Die sind dann Mitte November in Luxemburg und dann spielen wir noch in Leipzig gegen die Slowakei. Also es läuft alles darauf hinaus, dass das letzte Spiel gegen die Slowakei ziemlich entscheidend dafür wird, wer am Ende Erster oder Zweiter wird. Und das heißt, wer sich direkt qualifiziert oder noch eine Ehrenrunde in den Playoffs drehen darf.
Ja. Was glaubst du, Nils?
Ich bin da schon zuversichtlich. Also wir haben das Spiel ja auch zu Hause, demnach gehe ich schon davon aus, in Luxemburg musst du natürlich gewinnen und wir werden das auch gegen die Slowakei gewinnen und dann sind wir Erster.
Ja, also war ja auch Gott sei Dank noch so, dass Nordirland gegen die Slowakei ja noch gewonnen hat, genau. Sodass wir jetzt überhaupt erst in dieser Situation sind, dass wir jetzt alles in einer Hand haben. Und natürlich hat Joshua Kimmich da auch recht. Es ging jetzt vor allen Dingen darum, jetzt 6 Punkte einzufahren, um wieder hier in die Spur zu kommen. Das haben sie geschafft. Naja, und dennoch, in Deutschland schaut man eben auch immer ein bisschen auf die B-Note. Und das ist ja auch in Ordnung, dass man da ein bisschen drauf schaut. Wir wollen ja auch ein Fußballland sein, was schönen Fußball bietet. Und den haben wir jetzt schon eben länger nicht gesehen in der Nationalmannschaft.
Das stimmt wohl. Man muss halt auch fairerweise sagen, so die Spiele, gut, Luxemburg und Nordirland, das sind natürlich auch Gegner, die uns jetzt nicht von vornherein mega euphorisieren. Also zumindest geht mir das so, um ehrlich zu sein. Und da ist es vielleicht dann auch umso schwerer zu glänzen bei den großen Namen. Ja, ist schon eine andere Grundstimmung da. Aber ja, egal. Ja,
absolut.
Lass uns vom Sportlichen weg und vielleicht nochmal das ein oder andere Thema in den Blick nehmen, das rund um die Nationalmannschaft in den vergangenen Tagen so diskutiert worden ist. Beispielsweise ging es ja viel um Kimmich und seine Position. Wir erinnern uns, dass Nagelsmann mit Kimmich ja eigentlich auf der 6 geplant hat, also im defensiven Mittelfeld. Aber jetzt war er wieder Rechtsverteidiger. Hat dich das überrascht, Jens, dass er ihn jetzt plötzlich doch wieder hinten rechts hinstellt?
Ja, definitiv, weil er ja Ende Juli war es, glaube ich, auf so einem Trainerkongress in Leipzig ja selbst das Thema aufgemacht hat und selbst verkündet hat, dass Joshua Kimmich zukünftig wieder auf der 6 spielen würde. Und das hat er jetzt dann für 2 Spiele getan. Das eine Spiel in der Slowakei hat man verloren, das 2. Spiel gegen Nordirland gewonnen. Und dass er jetzt dann plötzlich wieder auf der Rechtsverteidigerposition auftaucht, ja, das hat mich schon überrascht.
Interessant war übrigens auch bei besagter Trainerkongress-Pressekonferenz, dass er das begründet hat mit, er ist einer von ein paar Spielern, die halt in seinem Club immer spielen auf dieser Position und er wollte eben Rhythmus auf der Position. Boah, ja gut, passt halt jetzt nicht mehr so ganz, ne?
Nee.
Also
nee.
Bei Bayern spielt Kimmich halt einfach jetzt überhaupt nicht mehr hinten rechts.
Ja, und was er damals halt auch gesagt hat, das war auch schon überraschend und ich glaube, wir werden ja öfter heute auch über Julian Nagelsmann und seine Kommunikation sprechen, aber das ist wieder so ein typisches Beispiel dafür, wie er eben kommuniziert. Er sagte nämlich nicht einfach nur nach dem Motto, Ja, ich ziehe jetzt den Kimmich wieder in die Mitte, genau wie du es gesagt hast, weil wir da Rhythmus brauchen oder sowas. Er sagte auch zur Rechtsverteidigerposition, wir haben uns jetzt ausgemalt, wie es funktioniert. Sollten nun die angedachten Rechtsverteidigerkandidaten auf ganzer Linie versagen, könnte es noch mal anders kommen. So, also was sagt uns das, lieber Nils? Alle Rechtsverteidigerkandidaten in ganz Deutschland haben in den vergangenen Monaten seit Ende Juli versagt. Und deswegen muss Joshua Kimmich wieder dort spielen.
Wahnsinn, ne? Dass er nicht vorher sich ausmalen kann, dass er sich mit so einer Aussage einfach nur selber ins Knie schießt, das ist schon unglaublich. Also muss man das so drastisch ausdrücken? Man kann doch einfach sagen, es können Umstände eintreten, dass es wieder notwendig wird, ihn dahin zu stellen, aber das in so einer Formulierung zu verpacken, ist einfach nicht reif.
Ja, das ist hundertprozentig. Und er wird halt immer wieder von seinen eigenen Worten eingeholt. Das ist ihm früher als Leipzig-Trainer so gegangen, als Hoffenheim-Trainer davor wahrscheinlich auch, da habe ich es nicht so sehr verfolgt, als Bayern-Trainer und eben jetzt auch als Nationaltrainer. Und weißt du, Nils, wir haben ja die vergangenen Wochen auch immer mal wieder über Sandro Wagner gesprochen.
Ich erinnere mich.
Ja, und eben Julian Nagelsmann und Sandro Wagner, da würde ich die beiden mal in einen Topf schmeißen. Sie neigen eben zu diesen Übertreibungen. Weißt du, es muss immer groß sein. Es muss immer größer gemacht werden, als es unbedingt sein muss. Ja. Und da gebe ich dir hundertprozentig recht. Er ist Bundestrainer und natürlich muss er auch emotionalisieren. Und natürlich geht es auch darum, irgendwie die Menschen da draußen, die über 80 Millionen hier mitzureißen.
Aber nicht an solchen Stellen.
Genau, vor 100%. Ich weiß ja, aber wenn es um Personalien geht, dann musst du einfach möglichst sachlich kommunizieren. Und ich meine, das wäre ja auch total fair gewesen, wenn er gesagt hätte, weißt du was, ich bin hier Bundestrainer, ich muss das tun, was für die Mannschaft am besten ist. Ich stelle die Mannschaft in den Mittelpunkt und wenn ich Joshua Kimmich in der Mitte brauche, dann spielt er da. Und wenn ich ihn rechts außen brauche, weil er halt nun mal auch ein verdammt guter Rechtsverteidiger ist, dann spielt er da. Und damit ist die Thematik doch erledigt.
Ja? Zumal er ja selber jetzt auch erklärt hat, dass Kimmich mit Ball ja sehr ähnliche Sachen auch auf dieser Rechtsverteidigerposition macht, als würde er standardmäßig da im defensiven Mittelfeld stehen. Also so der Unterschied ist ja auch gar nicht so groß. Also rein sportlich übrigens kann ich das durchaus auch nachvollziehen, weil ich glaube, es ist so, dass Kimmich der beste Mann auf dieser Position ist. Ja. Und wenn du dann ein defensives Mittelfeld mit Goretzka und Pavlovic noch bilden kannst, die sich aus dem Verein auch super gut kennen und auch beide gut drauf sind, ist das schon auch nachvollziehbar.
Ja, absolut. Und jetzt muss man dazu ja auch sagen, Pavlovic hat ja auch immer wieder mit Verletzungen oder mit Krankheiten auch zu kämpfen. Ja. Jetzt ist er seit Wochen auch mal wieder fit, bringt bei den Bayern seine Leistungen. Und auch, man muss ja auch sagen, Kompanie wechselt ja auch seine zentralen Mittelfeldspieler auch immer mal wieder durch. Mhm. Das heißt, er ist im Moment auch soweit fit. Dann macht das schon auch Sinn. Das kannst du schon verargumentieren, dass du sagst, ja, hier Pavlovic und Goretzka kennen sich. Ja, die wissen, trainieren jeden Tag zusammen. Das kann man schon machen. Das macht schon Sinn. Aber deswegen kommuniziere das doch aus dem, was die Mannschaft braucht, was das Team braucht, was für das Team das Wichtige ist. Und ach, sei nicht immer so, geh da nicht immer so in die Superlativen, wenn es dann um diese Personalien geht. Das finde ich schwierig.
Und was ich auch ein bisschen schwierig finde, ist auf der anderen Seite seine Empfindlichkeit, die ich dann manchmal meine wahrzunehmen. Also ich glaube, Julian Nagelsmann ist keiner, der total gerne Kritik hört. Und die schwingt ja dann manchmal so ein bisschen mit. Beispielsweise, wenn er dann nach dem Luxemburg-Spiel in der ARD gefragt wird, ob jetzt Kimmich auf rechts die Dauerlösung ist. Und er sagt, ich will mich gar nicht so festlegen. Letztes Mal habe ich mich offensichtlich zu sehr festgelegt. Dann heißt es überall, Rolle rückwärts von der Rolle rückwärts. So. Und dann hat die investigative Kollegin der ARD noch entgegnet, aber irgendwann müssen sie sich ja festlegen. Und Nagelsmann sagte dann leicht gereizt, nee, wo steht das? Also man hat ihm da schon angemerkt, so richtig Bock auf das Thema hatte er nicht. Und er hat auch ein bisschen raushängen lassen ist das falsche Wort. Sagen wir mal, es war zu spüren, dass die Kritik an ihm oder zumindest das Hinterfragen, warum jetzt doch dieser Positionswechsel ihm nicht sonderlich gefallen hat. Also ich finde, er geht mit solchen Sachen dann auch ein bisschen zu wenig souverän um.
Ja, hast du vollkommen recht. Und man muss da leider sagen, sorry Julian, selbst verschuldet. Das hättest du anders lösen können. Du hättest das Thema vielleicht gar nicht erst aufmachen müssen. und hättest es nicht so absolut kommunizieren müssen. Womit wir beim nächsten Thema sind, Nils, da würde ich Julian Nagelsmann mal rauslassen. Das kam zumindest nicht von ihm. Mhm. Es geht um Manuel Neuer. Mhm, kommt er zurück in die Nationalmannschaft? Muss er zurück in die Nationalmannschaft? Fahren wir mit Marc-André Ter Stegen zur WM oder mit Olli Baumann? Was ist denn nun? Und es ist halt so, dass das Thema schon in den vergangenen Wochen immer mehr und mehr hochkocht.
Ja, true that. Also vielleicht nochmal Recap für alle, die das nicht mehr auf dem Schirm haben. Manuel Neuer ist im vergangenen Sommer nach der EM aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Und dann war eigentlich für alle klar, alles klar, Marc-André Ter Stegen wird jetzt unsere Nummer 1. Der hat ja lange drauf gewartet.
Ja.
Der hat sich dann leider schwer verletzt. Und jetzt ist Oliver Baumann ins Tor der DFB-Elf gerückt und ich würde sagen, er steht da auch zurecht, weil jetzt auch bei den letzten Spielen hat er wieder gezeigt, das ist ein absolut super guter Torwart, hat viele gute Paraden gezeigt, 2-0 gespielt, also nicht so schlecht. Und trotzdem wird halt immer wieder diskutiert über Manuel Neuer. Und ich würde denken, Jens, das ist natürlich vor allem der Tatsache geschuldet, dass Neuer einfach nach wie vor eine saustarke Form hat. Also der performt bei den Bayern einfach. Ich habe zwar in diesem Jahr auch schon 2-3 Querschläger gesehen, wo er dann hinten den Ball mal dem Gegner in die Füße spielt, aber ansonsten macht er einen super guten Eindruck und wir haben die Statistik mal rausgesucht. Die Paradenquote in der Bundesliga jetzt aktuell nach 6 Spielen und da ist Manuel Neuer ganz weit oben mit 78,6%. Also Platz 1, gefolgt von, lass mich gucken, Nübel und Kobel. Und auch bei den Gegentoren 4-0 gespielt, also auch das Ligaspitze. Was natürlich jetzt auch einer guten Abwehr geschuldet ist und ein paar anderen Sachen. Ich weiß.
Du nimmst mir meine Argumente vorweg.
Dennoch ist er tatsächlich relativ gut. Aber vielleicht erstmal aus diesem sportlichen Aspekt. Findest du es nachvollziehbar, dass das noch besprochen wird aus sportlicher Hinsicht?
Also irgendwann, finde ich, muss man da auch mal einen Punkt hintersetzen und sagen, Manuel Neuer ist zurückgetreten und es muss auch im deutschen Tor eine Zeit nach ihm geben. Natürlich ist er einer der besten Torhüter aller Zeiten. Und natürlich, solange er noch spielt, wird es diese Diskussion möglicherweise auch immer noch geben. Aber jetzt, wir haben auch immer wieder Top-Torhüter gehabt und danach ging es weiter. Und wir haben danach auch jetzt nicht wegen den Torhütern sind wir mal irgendwie rausgeflogen oder haben vielleicht eine Vorrunde nicht überstanden oder sowas. An den Keepern lag es meistens nicht, sondern dann gab es da andere Dinge, die nicht gepasst haben. Ich finde schon, lass die Jungs mal machen. Lass dieses Manuel Neuer Thema einfach mal ruhen. Ja, du hast recht, von seiner Performance ist er noch da oben, aber es hat ja auch einen Grund, dass er selbst auch gesagt hat, ich will mich jetzt auch auf die Bayern konzentrieren, ich will hier meine letzten Saisons noch für die Münchner spielen und dann ist das Thema auch erledigt. Also von daher, dabei sollten wir es auch belassen, aber so wird es ja nicht kommen.
Und weil du vorhin gesagt hast, wir lassen Julian Nagelsmann mal raus, ich hole ihn direkt wieder rein, den lieben Nagelsmann, denn ich finde es wirklich sehr interessant. Wir achten mal besonders auf den letzten Satz im folgenden Zitat, welches die Replik auf die Frage ist, wie die anhaltenden Diskussionen um Manuel Neuer sich auf Oliver Baumann auswirken. Und er sagt, jeder, der Mensch ist, kann sich sicher vorstellen, dass es ihn nicht völlig kalt lässt. In den letzten 10 Spielen haben wir keines verloren, weil wir einen schlechten Torhüter drin hatten. Wir haben aktuell kein Torwartproblem. Es kann im Sommer alles ganz anders werden, wenn ganz viele Dinge schlecht laufen. Jens, dieser letzte Satz, also das erinnert mich sehr an den Satz, über den wir vorhin gesprochen haben. Absolut. Also es muss wieder richtig viel schlecht laufen. Das heißt, wenn es so kommen würde, es ist super unwahrscheinlich, aber auch dann können wir wieder sagen, irgendjemand hat was falsch gemacht.
Ja, absolut. Und das stimmt, natürlich hat er da jetzt auch wieder seine Rolle in diesem Thema, aber zumindest hat er das Thema nicht aufgemacht. Das war das, was ich vorhin meinte. Also er hat jetzt nicht angefangen, von Manuel Neuer zu sprechen, sondern er wird halt immer wieder drauf angesprochen. Das ist, glaube ich, der Unterschied zu dem Kimmich-Thema. Well, ja, es ist wieder so, wenn, wie du sagst, alles schlecht läuft oder wenn alle anderen versagen und wenn, dann müssen wir vielleicht
Ja, und vor allem, Jens ersetzt ja auch keinen Punkt. Das ist ja genau das, was du gesagt hast. Das macht er ja auch nicht. Er lässt ja die Hintertür eigentlich wieder offen.
Mhm. Ja, ist auch so. Und ich meine, in dem Fall, wir wissen ja, wie es im Moment aussieht. Marc-André Ter Stegen wird für Barcelona, wenn alles so ist, nicht mehr spielen. So, du hast gesagt, er ist verletzt. Jetzt muss er erstmal gesund werden. Aber in Barcelona haben sie ihm schon eigentlich gesagt, dass sie ihn nicht mehr wollen. Das heißt, der gute Junge muss im Winter einen Verein finden, bei dem er in der Rückrunde zumindest spielen kann. Dann hast du mit Oliver Baumann, also Marc-André Ter Stegen wäre die Nummer 1. Dann hast du mit Olli Baumann eine gute Nummer 2 hinten dran, die dann einspringen könnte, wenn bei Marc-André Ter Stegen jetzt irgendwie nix läuft. Dann hast du mit Herrn Nübel auch noch einen Spieler, der jetzt immerhin auch die vergangene Saison Champions League mit Stuttgart gespielt hat, der dieses Jahr auch wieder Europa League spielen wird, der quasi ja auch der designierte Nachfolger von Manuel Neuer in Bayern, im Bayern-Tor
sein sollte.
Sein sollte mal war, also keine Ahnung, irgendwie so in der Konstellation, aber und dann hast du mit Noah Atubolo auch noch einen hinten dran, den ich auch extrem spannend finde, wo ich sogar sagen würde, ich hätte mir ein bisschen mehr Mut von Julian Nagelsmann gewünscht, so vor einem, wann war das, als sich Marc-André Ter Stegen verletzt hat und er dann Olli Baumann als aktuelle Nummer 1 da bestätigt hat, da hätte ich mir ein bisschen mehr Mut von Julian Nagelsmann gewünscht. Ich hätte da Noah Atubolo gerne gesehen, weil das könnte wirklich ein Keeper sein, der über die kommenden Jahre da einen Stammplatz dann in der Nationalelf haben könnte. Von daher, ja, das sind natürlich alles so Sachen, wenn jetzt der Baumann nicht mehr performt, wenn der Marc-André Ter Stegen keinen Verein findet, wenn der Noah Atubolo aufhört, Elfmeter zu halten und wenn alle anderen deutschen Torhüter sich dann auch irgendwie verletzen oder keinen Bock mehr haben oder was weiß ich was, ja, dann können wir natürlich Manuel Neuer dann nochmal fragen. Und ich finde, das wäre auch die richtige Reihenfolge. Wenn das alles schief geht, dann fragt Manu, aber ansonsten, komm, wir müssen doch eine andere Lösung haben, als ständig nach dem Neuer zu schreien.
Und ich würde gerne noch auf einen anderen Aspekt in diesem Zitat eingehen, denn der letzte Satz ist das eine. Das andere, was ich auch spannend finde, ist das Wording. Wenn er sagt, in den letzten 10 Spielen haben wir keines verloren, weil wir einen schlechten Torhüter drin haben. Wir haben kein Torwartproblem. Also er nimmt hier sehr negative Begriffe und du weißt, wie das ist mit dem rosa Elefanten. Ich sag kein Torwartproblem und du denkst an Torwartproblem. Also warum formuliert er es nicht positiv? Wir haben in den letzten 10 Spielen keins verloren, auch weil wir einen super Keeper hinten drin haben.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Und da höre ich einfach auch so ein bisschen raus. Genau wie du sagst, Oliver Baumann ist solide, ist gut, aber eben auch wahrscheinlich nicht mehr. Also zumindest keine Weltklasse, die Neuer zumindest sehr lange hatte, vielleicht noch hat, keine Ahnung. Und das finde ich auch ein bisschen auffällig. Würde ich an Nagelsmanns Stelle auch anders machen. Denn wenn er ihn einsetzt und das ist die Nummer 1, dann muss er ihm auch kommunikativ den Rücken stärken.
Ja, absolut. Nur nochmal zu diesem Weltklasse-Thema. Ich sag mal, wir haben auch damals 96 die EM mit Andreas Köpke im Tor gewonnen. Das war jetzt auch, also das war mit Sicherheit ein sehr guter Keeper, aber der wird jetzt auch nicht in einem Atemzug mit den großen Keepern der vergangenen 100 Jahre genannt. 1988 stand Eike Immel im Tor, habe ich gestern gelesen, der jetzt von 536 Euro Rente leben muss.
Jens, du sollst nicht immer bei Bild.de surfen.
Das ach, mein Gott, der arme Eike Immel. Nein, aber du weißt, was ich meine. Also, weißt du, natürlich muss es denn immer der Weltklasse-Keeper sein oder haben wir nicht auch ganz andere Themen, dass sowas auch dann von der Mannschaft aufgefangen wird? Warum muss es denn immer,
naja,
wir brauchen einen guten Keeper?
Ja, also und unser Ansatz Manuel ist ja schon, die besten Spieler da zusammen zu haben.
Und
wenn wir Weltklasse haben können, nehmen wir natürlich Weltklasse.
Aber ich weiß nicht, ob Manuel Neuer noch die Weltklasse überhaupt ist. Hot Take, ja.
Wie gesagt, also ich hab's ja auch zumindest mal in Frage gestellt. Keine Ahnung. Da gibt's ja auch keine festgelegten Kriterien. Und wer sind wir, dass wir das jetzt beurteilen könnten? Er ist immer noch ein sehr guter Keeper. Ja, das zeigen auch die Zahlen und das sieht man einfach auch, wenn man Bayern-Spiele sieht, weil er natürlich mit seiner Erfahrung, Ruhe, Präsenz und einfach auch mit seinem Auge wahnsinnig viel beiträgt zu einem guten Spiel. Und dennoch, ja, Ich verstehe schon, was du meinst.
Ja, ich glaube, wir haben auf dieser Position kein Problem. Ob jetzt Olli Baumann da im kommenden Jahr im Tor steht, Marc-André Ter Stegen oder vielleicht, wenn alles schief läuft, doch Manuel Neuer, dann wird das nicht darüber entscheiden, also ist jetzt meine Aussage, wie weit wir bei dieser WM kommen. Ich glaube, da haben wir noch andere Baustellen im Team.
Zum Abschluss des Neuer-Themas lassen wir doch Manuel Neuer selber nochmal zu Wort kommen. Denn während Julian Nagelsmann sich irritiert zeigt, dass alle paar Tage darüber gesprochen wird, Neuer selbst hat ja eigentlich Mitte September war das erst, eine ziemlich deutliche Ansage gemacht. Er sagte, Fakt ist, dass ich mich dafür entschieden habe, nicht mehr für die Nationalmannschaft zu spielen. Und auf die Nachfrage, ob es definitiv bei dieser Entscheidung bleibe, hat er einfach gesagt, ja. So. Und trotzdem ist ja spannend, warum das medial jetzt so heiß diskutiert wird. Also Nagelsmann hat das Thema nicht aufgebracht. Neuer selber hat vor ein paar Wochen klar gesagt, dass er nicht zur Verfügung steht. So. Und warum ist das dann ein Thema in den Medien? Und da können wir uns mal mit Neuers Berater beschäftigen, Thomas Kroth. Denn der war es eigentlich, der die Hoffnung auf dieses Comeback geweckt hat. Er hat nämlich der Frankfurter Rundschau gesagt, Manuel ist topfit, bringt absolut seine Leistung. Wenn Julian Nagelsmann auf der Position ein Problem sieht, Manuel gesund ist und gefragt würde, dann wird Manu sicher nicht Nein sagen. Und Neuer wurde auf diese Aussage angesprochen und hat selbst gesagt, dass er sich bezüglich dieses Themas mit seinem Berater nicht ausgetauscht hat. Mhm. Jens, bringt mich zu der Frage, sollte sich Manuel Neuer vielleicht einen neuen Berater suchen?
Ja, die Rolle der Berater im Fußball, im Weltfußball, wird ja immer bedeutender, hat man so das Gefühl, in den vergangenen Jahren. Wird es immer mehr, dass man von Beratern hört, lass ihn das sagen. Ich weiß nicht, ob was da jetzt stimmt und was da nicht stimmt. Das kann ich nicht beurteilen.
Ja. Auf jeden Fall sollte er so eine Aussage ja nicht tätigen, wenn Manuel Neuer ihm klar gesagt hätte, ich spiele nicht mehr für die Nationalmannschaft. Wenn die darüber philosophieren, wer weiß, was im Sommer noch ist und genau diese vielen Eventualitäten, die du vorhin aufgezählt hast, dann würde ich es mir vielleicht nochmal überlegen. Aber einer von beiden ist ja jetzt irgendwie nicht so ganz korrekt unterwegs, weil entweder der Berater übersteigt hier seine Kompetenz oder die beiden haben miteinander darüber geredet und Neuer weist das jetzt zurück. Also irgendwas stimmt auf jeden Fall nicht so ganz. Ja.
Also ich sag mal so, bevor sie einen Feldspieler ins Tor stellen müssen, wird sich Manuel Neuer bestimmt dazu breitschlagen lassen.
Es sei denn, der Urlaub ist schon gebucht, Jens. Also wenn er keine Reiserücktrittsversicherung, dann überlegt er sich.
Ja. Und das ist ja auch bei so einem Fußball-Multimillionär ist das ein schlagendes Argument wahrscheinlich.
Wer den Pfennig nicht ehrt. Ich weiß nicht, ob er das so sieht. Ja, also okay, wir schauen mal, was der Sommer bringt und welcher Torwart dann im deutschen Tor steht. Aber dann lass uns doch vielleicht jetzt noch mal ein bisschen auf die nähere Zukunft schauen, Jens, denn da steht auch richtig Schönes an.
Genau. Blicken wir auf die Bundesliga und auf die Top-Partie des 7. Bundesligaspieltags. Am Samstagabend Abend empfängt der kommende deutsche Meister Bayern München den zumindest momentan engsten Verfolger Borussia Dortmund. Mhm. Und wie das ja mittlerweile so gute Tradition ist, sprechen wir vor dem Duell aber erstmal um Personalien, um Transfergerüchte. Mhm. Der FC Bayern soll ein Auge auf Nico Schlotterbeck geworfen haben, dessen Vertrag beim BVB im Sommer 2027 ausläuft. Mhm. Interessant dabei, Schlotti bildet mit Jonathan Tah momentan das Innenverteidiger-Duo in der deutschen Nationalelf und hat ja unlängst auch gesagt, ja, auch mit dem Jonathan zusammenspielen, das macht ja mal richtig Spaß. Da liegt's doch auf der Hand, dass der FC Bayern den Linksfuß im kommenden Sommer zum Schnäppchenpreis an die Isar holt.
Oder, Nils? Ja, yeah, well, also da muss man zwei Sachen sich überlegen, nämlich erstens mal, wie ist die Innenverteidigersituation beim FC Bayern? Die sind natürlich jetzt sehr glücklich mit Jonathan Tah und auch Upamecano spielt zurzeit richtig gut. Allerdings laufen gerade die Vertragsgespräche mit Upamecano und der will wohl deutlich mehr Gehalt und das ist ein bisschen schwierig, denn Max Eberl möchte ja nun eigentlich das Gehaltsgefüge ein bisschen nach unten korrigieren. Und deswegen ist fraglich, ob man sich da einigen kann. Und wenn Upamecano den FC Bayern verlassen würde, dann braucht es natürlich eigentlich noch einen. Denn wir sehen es ja jetzt. Sie haben natürlich theoretisch noch ein paar, Ito beispielsweise, aber der hat ja noch nicht wirklich gespielt wegen Verletzung. Und deshalb müssten die Bayern jemanden holen. Also wenn Upamecano nicht verlängert, dann ist das natürlich für den FC Bayern eine Option, einen deutschen Nationalspieler zu holen. Und die andere Seite, Schlotterbeck hat ja auch noch nicht verlängert bei Dortmund. Und er hat jetzt vor ein paar Wochen gesagt, dass jetzt während seiner Verletzung das kein Thema war, hat er sich nicht mit beschäftigt, aber jetzt würde er mit dem BVB Gespräche führen. Und es ist schon interessant, dass er sagt, er gehe nicht davon aus, dass es schnell zu einem Ergebnis kommt. Warum trifft man so eine Aussage?
Ja, weil man natürlich auch weiß, was jetzt so auf dem Spiel steht. Und wir wissen natürlich auch, dass Innenverteidiger und gerade auch linksfüßige Innenverteidiger weltweit gefragt sind. Und er hat eine Top-Entwicklung gemacht in den vergangenen Jahren. Er hat ein starkes Aufbauspiel. Von daher könnte schon sein, dass vielleicht auch der ein oder andere Top-Top-Top-Club eben mal bei ihm vorfühlt. Es soll wohl jetzt, so berichtet Pletty Goal, es soll wohl jetzt einen unterschriftsreifen Vertrag für Nico Schlotterbeck geben. Und er wird damit wohl auch in die Riege der Topverdiener beim BVB aufsteigen. Aber er hat halt seine Unterschrift noch nicht drunter gesetzt. Und ja, wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass er im Moment sehr genau überlegt, bleibe ich hier? Wie entwickelt sich die Mannschaft weiter? Wie entwickeln wir uns unter Niko Kovac? Wie läuft vielleicht so die Hinrunde noch für uns? Um dann zu sagen, bleibe ich oder gehe ich?
Auf der Pressekonferenz jetzt der deutschen Nationalmannschaft wurde er ja angesprochen auf die Bayern-Gerüchte und er hat ziemlich knapp geantwortet mit dem Satz, dazu kann ich eigentlich nichts sagen. So.
Also klar, das ist Dementi, oder?
Ich wollte sagen, ne, das klingt nicht nach einem Dementi, das klingt auch nicht zu einem Bekenntnis zum BVB. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass auch Nico Schlotterbeck gerne so viele Titel wie möglich in seiner Karriere gewinnen möchte und dass er das durchaus in Betracht zieht, da zum FC Bayern zu wechseln. Und Matthäus, also unser Lodder, unser Rekordexperte, heizt die Gerüchte ja auch noch ein bisschen weiter an. Und er hat, als es auch um Upamecano von den Bayern ging, gesagt, da hat man vielleicht mit Schlotterbeck jemanden in der Hinterhand, auf den man zugehen kann. Ich bin auch der Meinung, dass vielleicht schon der ein oder andere Kontakt oder das ein oder andere Gespräch stattgefunden hat. Also Lothar gibt da natürlich wie immer keine Quellen an, natürlich aber nicht. Wenn er sowas sagt, dann könnte ich mir vorstellen, ist da vielleicht auch was dran.
Weißt du was, Nils? Ich würde mir wünschen, wir sind jetzt hier bei Wünsch dir was, ich würde mir wünschen, dass Nico Schlotterbeck seinen Vertrag beim BVB verlängert und sagt, ich will mit dem BVB Meister werden. Ich will meine Titel nicht in München holen, wo ich sie quasi ja nachgeschmissen krieg. Das Thema hatten wir vor ein paar Wochen auch schon mal. Ne? Ich will meinen Titel oder meine Titel hier in Dortmund holen, weil hier wir sind zweite Kraft in Deutschland. Da wirst du zwischendrin mal einen Titel gewinnen können, wenn die Bayern entweder vielleicht dann doch mal eine Schwächephase haben oder in dem einen oder anderen Pokal ist vielleicht auch mal was drin. Wir haben es ja auch gesehen, dass in den vergangenen Jahren die Chancen da waren. Also von daher, ich würde mir wirklich mal ein Signal wünschen, von so einem Spieler zu sagen, ich bleib hier, ich verlängere hier. Weißt du, ich kann nicht die ganze Zeit sagen, ich fühle mich hier so super wohl und die Fans und die gelbe Wand und so weiter und so fort. Und dann, wenn es jetzt hart auf hart kommt, dann sagen, ja, pff, nö, aber meine Titel will ich lieber beim FC Bayern gewinnen oder bei Real Madrid. Ich würde mir wünschen, dass Schlotterbeck seinen Vertrag verlängert und ich gebe jetzt hier die Prognose ab, es wird auch so kommen. Ich glaube, Schlotterbeck wird seinen Vertrag beim BVB verlängern. Ob er dann Titel gewinnt, da traue ich mich noch nicht. Aber ich sage, die Möglichkeit ist auf jeden Fall da und ich glaube auch, dass es so kommen wird. Er wird noch bleiben. Ich glaube, er hat auch noch mal 2-3 Jahre Zeit, um dann vielleicht mit 28, 29 vielleicht auch noch mal zu einem absoluten Top-Club zu gehen. Aber ich würde mir so ein Signal von so einem gestandenen Nationalspieler auch mal wünschen, mal ein Signal gegen die Bayern und zu sagen, ich will hier was mit aufbauen. Das würde ich mir wünschen.
Kann ich sehr gut nachvollziehen, diesen Wunsch und auch diesen Gedanken. Ich möchte trotzdem einen anderen Gedanken dagegen setzen, weil ich glaube, dass Spieler von diesem Niveau nicht immer nur so denken, wo kann ich jetzt, vor allem wie du sagst, einen Titel leicht gewinnen, der mir nachgeschmissen wird. Wenn ich jetzt mal den Vergleich ziehe, du bist ein guter Geiger. und spielst in einem okayen Orchester. Das macht bestimmt Spaß, aber ich glaube, wenn du sehr ambitioniert bist, macht es dir noch mehr Spaß, in einem richtigen Profi-Orchester zu spielen. Weil du einfach es geil findest, deine Kunst möglichst professionell, möglichst meisterhaft auszuüben. Und ich glaube, bei einem Fußballer ist es auch nicht viel anders. Also es geht, glaube ich, nicht nur darum zu sagen, okay, hier kriege ich irgendwie leichten Titel, sondern es geht auch darum zu sagen, ich möchte einfach auf dem höchsten Niveau spielen.
Ich höre nur gerade schon BVB-Fans quasi, die hier diesen Podcast hören, Nils wieder verfluchen würden, weil er den BVB mit einem Mittelklasse-Orchester vergleicht. Ach, das wird super.
Ich meine es gar nicht ganz so direkt auf Bayern und Dortmund bezogen. Ich meine es ganz allgemein. Ich glaube, dass das schon einfach eine Überlegung ist, auch für Spieler. Natürlich wollen die auch was für ihren Briefkopf, also ein paar Titel sammeln. Aber man darf ja auch nicht vergessen, beim FC Bayern wird ja dann auch, um diese Titel einzufahren, natürlich ist da viel Ressource da. Aber da wird halt auch auf Top-Niveau gearbeitet. Und ich glaube, es macht auch Spaß, auf diesem Top-Niveau zu arbeiten.
Absolut. Da, also, dass da noch mal ein paar Prozent zwischen dem BVB und dem FC Bayern sind, also das merken wir allein daran, weil wir sehen, wer in den vergangenen 10, 12, 13, 14, 15 Jahren die meisten Titel geholt hat. Und dennoch, ich glaube schon, dass man in Dortmund, dass da vernünftig gearbeitet wird, dass da auf absolutem Top-Niveau gearbeitet wird. Und dass du im Spiel, also sagen wir mal, mit den Spielern, mit denen du da zusammen bist, auch schon durchaus vernünftigen Fußball spielen kannst und im Training auch viel Spaß hast. Ja, das mag sein, dass da noch ein paar Prozent fehlen zu den Bayern, aber ich sage ja nur, es ist ja nicht ganz unmöglich, dass sich das beim BVB auch noch immer weiter entwickelt. Und Teil von so einer Entwicklung zu sein, zu sagen, wir haben es geschafft, wir waren vielleicht die Generation, die den übermächtigen FC Bayern hier neben Leverkusen geärgert hat und hier Titel gewonnen hat, als es keiner erwartet hat, das ist doch auch cool. Weil so ein bisschen aus der Underdog-Rolle kommen und zu sagen, klar, wir versuchen das, das ist doch auch ganz charmant. Und von daher, ich würde es mir wünschen, dass es so kommt, wir werden es sehen. Gucken wir mal aufs Spiel, Nils.
Ich wollte sagen, ja, ein guter erster Schritt wäre ein Sieg am Samstag, denn wenn die Bayern gewinnen, dann sind sie 7 Punkte weg. Wenn Dortmund gewinnt, dann ist es nur noch einer. Also sau wichtiges Spiel, vor allem für die Dortmunder.
Hundertprozentig. Bevor wir nachher auch noch zu den Tipps kommen, weil das sollten wir schon tun, lass uns doch mal ganz grundsätzlich über das Spiel sprechen. Was erwartest du denn für ein Spiel? Gehen die Dortmunder wirklich voll auf Sieg von Anfang an oder versuchen sie eher eine möglichst hohe Niederlage zu vermeiden und erstmal sicher zu stehen? Was glaubst du denn, wie das Spiel so wird?
Ich glaube, nach den letzten Eindrücken aus der Bundesliga, dass die Bayern natürlich versuchen werden, gerade zu Hause maximal dominant aufzutreten. Und wenn ich mich auch an die Champions League erinnere, gegen Chelsea, wo sie ja auch wirklich bärenstark waren gegen einen richtig guten Gegner, die Bayern werden richtig Druck machen, weil die natürlich auch wissen, dass sie da einen Megaschritt machen können Richtung Meisterschaft.
Am 7. Spieltag.
Es ist so, ne? Aber ja, wenn du dann 7 Punkte vor Dortmund bist, also ich glaube, das ist dann schon ein Ausrufezeichen, weil wir sehen ja, dass die Bayern nicht viele Spiele verlieren. Und das würde ja dann schon wieder bedeuten, dass Bayern 3 Spiele verlieren muss und Dortmund muss dann alles gewinnen. Also das ist schon wichtig. Und ich glaube, die Dortmunder werden eher Letzteres versuchen. Also da knallhart dagegen zu halten im Sinne von, wir suchen unser Heil vor allem in der Offensive, das glaube ich weniger. Ich glaube, Schadensbegrenzung wäre jetzt vielleicht auch ein bisschen zu viel gesagt, aber die sind, glaube ich, froh, wenn sie da mit einem Unentschieden nach Hause fahren.
Also ich glaube auch, dass der BVB in den vergangenen Wochen ja vor allen Dingen auch defensive Stabilität gezeigt hat. Also wenn man mal das 4-4 gegen Juventus ausklammert. Aber ansonsten haben sie ja schon gezeigt, dass sie einen sehr soliden und kompakten Fußball auch spielen können. Und ich sehe jetzt auch eigentlich keinen Grund für Niko Kovac davon irgendwie abzurücken. Also warum sollte man das tun? Du hast mit den Spielern, die du vorne drin hast, mit Guirassy, wenn er denn fit ist, mit Adeyemi und so weiter, natürlich auch Waffen in der Hinterhand, wo du sagen kannst, wir können die Bayern ärgern. Und ich meine, du hast natürlich vollkommen recht, die Bayern sind im Moment das Nonplusultra. Und dennoch gab es halt auch immer wieder Phasen in den Spielen, wo man so das Gefühl hatte, jetzt könnte für die Gegner was gehen. Und wenn jetzt natürlich der BVB mit seiner Qualität kommt, dann könnte da vielleicht auch ein bisschen mehr gehen. Und dann ist vielleicht nicht nur ein Unentschieden drin, sondern am Ende sogar ein Sieg. Und wir haben es ja im Rückspiel der vergangenen Saison gesehen. Da ist es 2-2 ausgegangen. Da hatten sie in der letzten Minute noch eine Riesenchance, hätten das Spiel eigentlich gewinnen, ja, sagen wir mal, müssen. Mhm. Und so ein Spielverlauf ist ja auch möglicherweise dieses Mal denkbar. Aber dass sie da auch sofort ins offene Messer rennen und sagen, wir müssen hier von Anfang an auch offensiv den Bayern Paroli bieten, das glaube ich eher nicht.
Nee, glaube ich auch nicht. Tipp, Jens, wie geht's aus?
Ich glaube, dass es 2-2 ausgeht.
Okay. Entschuldigung, dass ich. Warum lache ich da?
Nee, das freut unsere Dortmunds-Fans wieder.
Also, liebe Dortmund-Fans, seht's mir nach. Da habe ich natürlich absolut die Bayern-Brille auf und bin einfach momentan auch sehr selbstbewusst. Die Bayern geben mir dieses Selbstbewusstsein. Ich sag 3-1 für München.
3-1.
Ein klassisches Fußballergebnis.
Ja. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Ich hoffe natürlich, also ich schaue das Spiel natürlich eher als neutraler Zuschauer und hoffe als Fan der Bundesliga, dass wir eben, wie du gesagt hast, nicht nach dem 7. Spieltag schon wissen, wer Meister wird. Deswegen, ich würde mir schon wünschen, dass die Dortmunder dranbleiben, dass sie jetzt nach München fahren und das Ding auf ihre Seite ziehen. Ja. Ich glaube, das wird schwer. Von daher unentschieden. Dann bleiben sie noch im Rennen ein wenig.
Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Ich habe richtig Bock auf das Spiel und bin echt schon heiß. Samstag 18:30 Uhr.
Und du hast schon gesagt, wir können das Spiel nicht gemeinsam schauen.
Ich bin leider nicht in Mainz.
Ach, das gibt's doch nicht.
Ja.
Das haben wir uns ja schön überlegt.
Ja, das stimmt. Aber die nächsten Champions-League-Spiele kommen bestimmt und das nächste Top-Spiel in der Bundesliga ja garantiert auch. Und ich würde sagen, Jens, dann verbleiben wir so, oder?
Ja, wir freuen uns auf ein spannendes Top-Spiel am Samstag. Das wird, wird bestimmt super. Und dann sprechen wir kommende Woche drüber, wie es so war.
Finde ich gut. Und bis dahin, macht's wie die Bayern-Fans. Bleibt vorfreudig, bleibt euphorisch, immer auf dem Boden und bleibt im Gespräch. Ciao.
Nils vor, noch ein Tor. Defense Jens. Defense Jens.